Schönen guten Tag. Wir sind mal wieder im Gespräch und ich habe wieder einen guten Freund und auch einen Freund von Salve, der schon öfters hier war, den Dieter Dehm, der immer rührig ist. Manche sagen, sie halten ihn sogar für ein Universalgenie. Ich würde sagen, alles, was er macht, und da muss ich sagen, Hochachtung, auf so vielen Gebieten sehr aktiv und sehr produktiv. Und er hat etwas Neues gemacht. Er hat ein, das ist ja das erste von vielen, ne?
Von drei.
Von drei Büchern. Er hat solchen Riemen hier herausgebracht, und zwar Rebecca, ein Roman, Aufstieg und Niedertracht, Nummer 1. Und ja, da habe ich mir das natürlich auch mal angeschaut und denke, Donnerwetter, also da braucht man ja eine Zeit, um das hinzukriegen. Und dann hast du mir gesagt, du hast auch eine wunderbare Lektorin, die dich da gut unterstützt hat. Aber ich habe es mir angeschaut, ich habe das gelesen und habe gedacht, Donnerwetter. Also das hat ja etwas mit dir auch zu tun. Das ist auch ein Teil deiner Biografie. Was du da alles in den intimen Winkeln in Frankfurt beschreibst und so weiter. Und das als kleiner Junge und in Bezug auf Fußball und so weiter. Das ist also eigentlich auch ein bisschen biografisch. Ne? Also das ist zumindest mal sehr spannend zu sehen, die Zeit, die man da entwickelt. Und dann hast du natürlich einen Skandal dir als Ausgangspunkt genommen. Die Nitribit. Da ist jetzt 56, 54,
57,
57 tot aufgefunden worden und war so das eine der bekanntesten Callgirls der Zeit. Und in deinen Aufzeichnungen findet man auch, und das habe ich dann auch später nachrecherchiert, sie ist schon als Minderjährige vergewaltigt
mit
worden.
11 Jahren.
Und wurde dann mehr oder weniger auf diese Richtung da gebracht. Heute würde man sagen, pädophiles Netzwerk oder so etwas. Mhm. Ja. Das sind die Themen, haben sich eigentlich irgendwie nicht geändert. Aber was hat dich jetzt eigentlich veranlasst? Du willst ja jetzt eine Trilogie daraus machen.
Nein, die ist fertig.
Die ist schon fertig zu werden.
Die Trilogie ist fertig. Das sind drei Bände. Der erste ist Rebecca. Der zweite kommt jetzt im Herbst zur Frankfurter Buchmesse. Der heißt Katharina und der dritte heißt Vivian. Sind alle schon abgeliefert beim Roman. Noch länger als dieser. Es ist eine Familiensaga im Grunde genommen mit autobiografischen Anlehnungen. Und beeindruckt hat mich eigentlich meine Verdrängung, dass ich, obwohl meine Mutter in diesem Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder Pohlmann die Hauptbelastungszeugin war, den ganzen Nitribit-Zusammenhang verdrängt habe. Es kamen ganz viele vom Fernsehen, von Autoren, von Zeitungen und sagten, was ist dir denn noch in Erinnerung zu dem Mord an Nitribit, in den deine Familie, auch meine Großmutter, einbezogen war. Und ich habe dann immer das weggedrückt als eine Skandalgeschichte. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass das Haus Krupp, also die Kanonenbauer des Krupp-Konzerns, ganz tief ihre Finger nicht nur in dem Liebesnest von Nitribit selber, sondern auch dann in dem Mord und in der gezielten Schlamperei der Frankfurter Polizei involviert waren, dass dieses Haus Krupp, also vor allem der Harald Krupp, aber auch Bertolt Beitz, der dann die Stiftung, die Krupp-Stiftung aufgebaut hat, um den Namen des Hauses Krupp aus der Nazizeit reinzuwaschen als Stiftung, als gemeinnützige Stiftung. Wie gemeinnützig die waren, kann man sich dann auch selber im Google erlesen, dass die eben knietief da drin steckten. Und dann erinnerte ich mich meiner mittlerweile verstorbenen Mutter und ihren Aussagen und habe dann auch noch bei ein paar Verwandten und früheren Bekannten nachrecherchiert.
Ja, das merkt man ja, also diese Nähe, das ist sehr, sehr tief und deswegen erstaunt es auch, wie kriegt er das zusammen, und dadurch, dass das einen familiären Hintergrund hat, wird das natürlich klarer. Und auch was deinen Vater anging mit der Sportvergangenheit und so weiter, spielte auch eine Rolle. Das sind also diese autobiografischen Teile. Und dann, was ich dann gemerkt habe, ist natürlich dein Lieblingsfeind, Abs und Krupp, die waren ja alle mit involviert. Das passte also wirklich wie Faust aufs Auge. Und du bringst ja auch einige veränderte Namen, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen und so weiter, und auch einige Clan-Namen wie Günter Sachs und so weiter. Also das ist schon spannend. Das Thema ist ja aber auch, Nitribit ist ja schon sehr, sehr oft aufgearbeitet worden. Ne?
Zwei Filme.
Ja.
Einmal von Thiele und nach dem Roman von Erich Kuby, Das Mädchen Rosemarie. Und dann nochmal jetzt vor wenigen Jahren vor seinem Tod durch Bernd Eichinger mit Nina Hoss als Rosemarie Nitribit.
Also es ist auf jeden Fall ein ungeheuer starkes Thema und ein starker Stoff, der sehr viel bewegt hat. Und es ist auch sehr viel insgesamt geschrieben worden darüber auch. Ne? Und was mir dann in dem Zusammenhang aufgefallen ist, du hast ja auch zum Beispiel Kubi, kommt ja drin vor in diesem Ding. Und der hat ja auch wirklich recherchiert und hat ja auch dann entsprechend die Grundlage für den Film gelegt. Aber was mir ein bisschen parallel dazu kam, da kam mir dann im Grunde genommen Fassbinder. Also die Zeit, also diese Nachkriegszeit in die Ehe der Maria Braun, da ist ja auch so ein Sozialgeflecht dargestellt, wie man aus Armut und sich dann im Grunde genommen auch mit, nicht gerade käuflicher Liebe, aber mit Liebe im Grunde genommen Aufstieg macht und so weiter. Das hat mich dann über weite Teile daran erinnert, dass du auch im Grunde genommen so ein soziales Bild entwickelst, wie sich das entwickelt hat in Frankfurt. Da kommen auch die ganzen Diskussionen der Sozialdemokraten mit den Kommunisten kommen drin vor. Hast du das aus eigener Anschauung miterlebt zu Hause oder wie hat sich das bei dir aufgedrängt?
Also Fassbinder kannte ich ganz gut. Ich habe mit ihm auch Veranstaltungen gemacht. Es gibt auch bei mir zu Hause Plakate, wo wir zusammen draufstehen. Mit seiner Ästhetik konnte ich nicht so viel anfangen. Ich bin mehr beeindruckt und beeinflusst von den klassischen Romanen von Tolstoi und Balzac. Den eifere ich auch mehr nach. Patrick Barb, der das auch besprochen hat, hat das auch irgendwo in die Reihenfolge oder Nachkommenschaft von Tolstoi, dem klassischen Roman, gesetzt, weil ich eigentlich bei Fassbinder zu viel Hässlichkeit sehe. Also dieser ganze Hässlichkeitskult, den wir heute haben, dass viele meinen, einen besonderen Eindruck auf ihre Nachwelt oder ihre Mitwelt zu hinterlassen, wenn sie besonders hässlich die Lippen aufspritzen oder sich, was weiß ich, welche Ringe in welche Körperteile auch einpflanzen lassen, piercen und tätowieren lassen und dann auch mit Haarfarben rumlaufen und mit bestimmten Kleidungsstücken, die mir vielleicht, da bin ich auch zu alt oder zu altersstarr.
Das sind die späteren, das hast du vollkommen recht.
Ja, aber bei Fassbinder ist das auch, du siehst also fast nur an den Nägel kauenden, etwas aggressiven Menschen, du hast wenig Bezugspunkte. Also ich habe manche Sachen bei ihm, ja, da sehe ich, dass er hin will zu einer tiefen Menschenliebe. Aber ich habe eine große Zuneigung zu Rosemarie Nitribit entwickelt. Dieses Menschenkind ist mit 24 erwürgt worden im Auftrag von Superreichen. Mit 11 Jahren zum ersten Mal vergewaltigt, dann unter Besatzungssoldaten rumgereicht in ihrer Heimatstadt Düsseldorf, in einer Familie geboren von einer Mutter, die in der Nazizeit kurz davor war, der Euthanasie anheimzufallen, weil sie wohl geistige Störungen hatte und dann nur deswegen, weil sie, glaube ich, diese Tochter und noch eine andere Halbtochter beaufsichtigt hat, ist sie dann leben gelassen worden. Also tiefstes Elend. Und es gab nur die Chance, den Körper zu verkaufen. Das Einzige, was sie hat, war den Körper verkaufen, dann ein paar Schulungsprogramme zu machen, dass sie nicht ganz so ordinär spricht, auch mal ein Fremdwort einbaut und so. Das hat sie dann gelernt und hat sich dann versucht, in eine edelprostituierte Situation zu bringen und womöglich dann als eine Bedrohung, weil sie wohl viel wusste von diesen Superreichen, auch von den früheren Bundeskanzlern Kiesinger und Ludwig Erhard, die in ihrem Kundenheftchen standen, dass sie viel wussten, dann als Bedrohung eliminiert werden musste.
Ja, das drängt sich zumindest mal dadurch auf. Ja. Und dieses ganze Thema ist ja letztendlich nicht geklärt, die Urheberschaft und auch die, selbst der da als der Verantwortliche gesehen wurde, ist ja auch irgendwie sehr fadenscheinig
freigesprochen
worden.
Freispruch zweiter
weil
Klasse.
Weil diese Geschichte, keine gute Recherche, Tür, Fenster auf, die Temperatur nicht festhalten und so weiter. Ja. Und da hatte ja wohl, der hatte ja einen guten Rechtsanwalt, das war der
Alfred Seidel.
Seidel, genau, späterer Politiker.
Justizminister der CSU
passt
in Bayern.
Irgendwie alles ins
Bild. Der hatte kein Geld, den zu bezahlen. Also die Vermutung ist sehr nahe, dass das Haus Krupp ihm den Anwalt bezahlt hat, dass das Haus Krupp ihm auch einen sechsstelligen Betrag bezahlte, das war damals in D-Mark viel Geld, weil also der Bertolt Beitz wurde dann mal irgendwann gefragt, warum haben Sie denn dem Pohlmann, also dem mutmaßlichen Mörder, der mangels Beweisen freigesprochen wurde, der aber verurteilt wurde, weil er das Geld von der Nitripit oder Geld von der Nitripit hatte, also des Raubs wurde er verurteilt, saß auch ab. Und des Mordes nicht, da wurde er knapp so freigesprochen. Und dann sagte er, ja, warum habe ich dem 250.000 Mark gegeben, dass er seinen Mund hält? Also in der Quick, wo eine Serie schon angelaufen war mit Heinz Pohlmann über Nitripit, in der illustrierten Quick, damals dann das nicht mehr weiter schreibt und nicht mehr den Namen Krupp erwähnt. Ich habe so viel Geld ausgegeben, sagte dann der Bertolt Beitz, als der Chef der Krupp-Stiftung, um den Namen Krupp reinzuwaschen. Da kam es auf die 250.000 nun auch nicht mehr an.
Wo er recht hat, hat er recht. Hat er recht, ja. Ja, wobei, das ist wirklich interessant, das nennt man ja Schweigegeld. Ne?
Ja, ja.
Das gibt es ja heute immer wieder. Also entweder man droht eine Geschichte an, dann kriegt man Geld dafür, oder man schreibt sie und dann kriegt man von anderer Seite Geld.
Ja, so. Genau.
Also insofern ist es, also hast im Grunde genommen alle diese Themen mitverarbeitet, sehr komplex eigentlich auch und natürlich für die damalige Zeit auch sehr brisant, ne? Wenn man guckt, welche Persönlichkeiten da um die Frau Nitripit herum waren. Aber andererseits, diese Person ist ja auch eine Selbsterfindung. Die hat sich ja jetzt quasi in eine Ikone quasi verwandelt mit ihrem, mit ihrem Mercedes. Ja,
das und mit ihrem Mannequin-Namen Rebecca.
Ja, und
das ist ja ihr Name auch gewesen. Und
das ist zum Beispiel eines der Traumautos, die wollte ich immer mal haben, habe ich nie hingekriegt.
Schwarze Mercedes, rote Sitze.
Ja, mit rotem, weil ich immer mal haben hatte, auch bin immer hinterher gehechtet. Ich habe dann das aufgegeben, aber das gehörte zu diesen Design-Ikonen aus der Zeit. Ja. Ja. Insofern passt da alles rum und auch sie selber hatte so, wie man das so sehen kann, also auch eine ganz gute Ausstrahlung. Ne?
Also für, glaube ich, Männer, die so auf Kindfrauen stehen und dann bestimmte Sexualpraktiken, die ja in dieser prüden Adenauer-Zeit erstmal offiziell verpönt waren, war sie, glaube ich, schon, hat sie sich schon sehr zielgerichtet designt. Vielleicht in dem ganzen Zusammenhang, der Harald Krupp, also der eine von den beiden Krupp-Erbensöhnen, schrieb ihr Liebesgedichte, mein Rehlein, mein sonst wie. Und diese ganzen Dokumente wurden von der Polizei höchst vorsorglich. Es war übrigens gleich die politische Polizei, die den Fall Nitripit übernahm, Albert Kalk als leitendem Ermittler. Das war also nicht die normale Kripo, sondern es war die politische Polizei. Und dann haben die das gleich verschwinden lassen. Nun gab es eine Flasche Rotwein, Beaujolais, die stand auf dem Tisch im Herrenzimmer, so nannte in ihrer Luxus-Suite am Eschenheimer Turm in Frankfurt. Sie, dieses Zimmer. Und diese Flasche war aus dem Haus Krupp. Nun liegt nahe, dass das, nachdem der nun auch in diesem Kundenheftchen mit Namen gefunden war und auch mit Summen gefunden war, dass er da auch in der Wohnung war. Und dann haben sie ihn verhört und dann sagt er, ja, längstens sei das eine Woche her, vielleicht noch länger, aber er sei aktuell schon gar nicht am Tattag gar nicht bei ihr gewesen. Und da die Polizei, die schon sehr zuvorkommend war, das heißt, der Harald Krupp wurde am Hintereingang des Polizeipräsidiums in Frankfurt, nähe Hauptbahnhof, empfangen. Und vorne stand die Presse und harrte des berühmten Erben. Und dann wurde er befragt und dann sagte er, ja, hätte ein hieb- und stichfestes Alibi. Seine Haushälterin könnte das auch bestätigen. Er habe Kondolenzschreiben für seine jüngst verstorbene Mutter den ganzen Tag beantwortet. Nur haben die nicht nachgefragt, wann diese Bertha Krupp, also seine Mutter, unter die Erde kam. Die war aber schon einen Monat unter der Erde. Und da beantwortet der angeblich immer noch handschriftlich, ja, die ganzen Kondolenzschreiben. Da hatte der auch keinen Angestellten, der das machte. Also Schreibautomat gab es damals vielleicht auch noch nicht. Mhm. Und er schrieb das alles, also sehr merkwürdig. Ein Monat später hatte er nur dieses eine Alibi. Und die Haushälterin, die ihm jetzt auch nicht so ganz feindlich gegenüberstand, bestätigte das. Ansonsten gab es da keine Zeugen. Aber es stand diese Rotweinflasche bei einer Frau, die hyper ordentlich war, alles weggeräumt hat, schon gar nicht zugelassen hat, dass ein Kunde die Rotweinflasche des Vorgängers halb voll irgendwo sieht. Die stand da, angeblich seit einer Woche. Woche. Und dann, nachdem der schon sein Verhör abgeliefert hatte bei der politischen Polizei in Frankfurt und schon wieder auf dem Weg in seine Villa Hügel nach Essen zurückfahr, gaben die dann, clever wie sie waren, diese Flasche mal zur Forensik, um die Fingerabdrücke zu überprüfen. Das konnte man nämlich damals schon. Und siehe da, dann fanden die zwei Tage, nachdem der da verhört worden war, schon raus, das waren die Fingerabdrücke von Harald Krupp auf der Flasche. Dann haben die den nie wieder verhört. Sie haben weder sein Alibi angezweifelt, noch haben sie ihn nach der Feststellung der Fingerabdrücke von ihm persönlich auf dieser Rotweinflasche verhört.
Und ein Großteil der Akten sind ja zeitweise verschwunden.
700 Seiten sind insgesamt weg. Hm. 300 wurden wiedergefunden von 2000, glaube ich, insgesamt. Und viele andere, also zum Beispiel auch ein Porträt, auf dem Herr Krupp drauf war, verschwand und vieles andere mehr. Es gibt auch ein Foto, von dem Micky Bonacker, glaube ich, berühmter Starfotograf aus Frankfurt, sagt, er habe Ludwig Erhard im Schießer Doppelripp Unterhemd auf dem Sofa von Rosemarie Nitripit sitzend dort gesehen. Es sei ihm gezeigt worden oder er hatte es, wurde aber dann vom CIA wohl mit irgendwelchen Druckmitteln dazu gebracht, das dann nicht zu verkünden öffentlich. Er sagte es aber dann der Ilo Mangelsdorf, das ist die Frau eines berühmten Jazzmusikers. Rosemarie Nitripit hatte ein enges Liebesverhältnis zu einem sehr bekannten Jazzmusiker aus dem Jazzkeller in Frankfurt, wo auch die Mangelsdorfs und andere waren. Und die Ilo Mangelsdorf bekam dieses Foto auch gezeigt, musste auch unterschreiben, dass sie niemand über diesen Ludwig Erhard bei der Nitripit erzählt. Das hat sie mir dann gesagt, als ich dann so langsam mich für diesen Fall zu interessieren begonnen. Er hatte also ganz interessante Dinge. Aber der Roman ist ja nicht nur um die Nitripit, sondern er ist auch ein bisschen über den Fußball in Frankfurt.
Ja, und auch über Streiks. Die Sozialdemokraten, Kommunisten, die Nachkriegsgeschichte, das ganze Stalinismus-Thema, dann die Annäherung bzw. die Trennung und die ganze Verarbeitung letztendlich der antifaschistischen Vergangenheit und so weiter. Das hast du ja alles mit verarbeitet.
Und viel Liebesgeschichte auch.
Ja, und ich denke, das, was du da aufgearbeitet hast, Das kenne ich aus anderen Erzählungen heraus, im Badischen, weil dort zum Beispiel das Zusammengehen der Kommunisten und Sozialdemokraten weit entwickelt war. Und das hat man natürlich mit Schumacher mit dem Hammer da auseinandergeschlagen.
Auseinandergehauen, ja.
Und das ist zumindest mal für die Zeit, also das weiß ja keiner mehr. Oder darüber gibt es ja nur noch wenig Zeitzeugen.
Ja, vor allen Dingen die wenigsten wissen, dass der ganz große Streik 1947 war, die Leute hatten wirklich im Westen nichts mehr zu futtern. Denen ging es saudreckig. Das wird nicht offiziell, man redet immer nur vom Wirtschaftswunder. Aber dass davor eine elendige Zeit war für die Arbeiterschaft und dass das dann zu diesen großen Streiks geführt hat, die ja auch meine Eltern zusammengebracht hat. Denn in diesem Roman wird auch beschrieben, wie meine Mutter, die Tochter eines Industriellen war, und meines Vaters, der Gewerkschafter und Arbeiter in diesem Betrieb war, aber sie natürlich sich in ihn verliebt hat, weil er ein so berühmter Fußballspieler war, wie die in einem Streik zusammenfinden, weil plötzlich meine Mutter sich dann ein Herz nimmt und die Streikenden in den Betrieb reinlässt, aus denen mein Großvater mit dem Werkschutz mütterlicherseits, mit dem Werkschutz die Arbeiter und die Streikenden und die Kommunisten und Sozialdemokraten draußen vor dem Betriebstor gehalten hat und meine Mutter ans Betriebstor aufmacht von innen, weil sie die Tochter vom Chef war und sich niemand getraut hat, sich ihr da in den Weg zu stellen und darüber auch diese Liebesbeziehung dann an Fahrt gewinnt.
Ja, und insofern kam bei mir diese Assoziation zu der Maria Braun, weil das auch so ähnlich ist. Also dort spielen auch diese Streiks, diese Auseinandersetzungen und die Bedeutung von Firmen eine Rolle und dass da im Grunde unterschiedliche Interessen auftauchen und sozial anders gelöst werden teilweise in diesen Dingen. Das hat mich ein bisschen erinnert an den, weil, was du vorhin sagtest, die Spezialität von Fassbinder in seinem Gesamtwerk ist das so. Aber das war ja eines seiner ersten großen Filme, die er im Grunde noch in einer relativ Klarheit hat, auch in der Verarbeitung dieser Adenauerzeit und so weiter, das eigentlich für mich am überzeugendsten, also bearbeitet hat. Später hatte ich auch zu vielen den dunklen Filmen, die er da gemacht hat, gesagt, okay, die haben mich nicht mehr so beeindruckt. Das war die Zeit, wo er sich noch sehr stark mit der Arbeiterbewegung, mit der Gewerkschaft...
Er war ein großer Menschenliebhaber. Ein wirklich großer Menschenliebhaber, so habe ich ihn in Erinnerung. Wir haben viele, viele, viele Gespräche in Frankfurt im Nordend, auch im Theater am Turm, wo er dann auch Chef wurde, geführt. Er war ein großer Menschenliebhaber, aber ohne jegliche wirkliche Kenntnis von historisch komplizierteren Zusammenhängen dieser Zeit. Also was damals hinter den Kulissen in Westdeutschland an Verbrechertum, wirklich, anders kann man das nicht nennen, wenn man das im Nachhinein sieht. Und dann geht einem das Messer in der Tasche auf, was da Gangster, wirklich, Leute, die Auschwitz finanziert hatten, die mitgemacht hatten beim Ermorden der Jüdinnen und Juden, aber auch der Kommunisten, wie die in Karriere gebracht wurden. Und das ist wirklich so hanebüchen, dass er das so nicht richtig gefasst. Also er hat das so nicht jedenfalls erfasst. Wenn ich mit ihm gesprochen habe, war das immer so. Er sprach ja gerne und wenn er viel Alkohol getrunken hat, besonders gerne, dass er da fassungslos war über die Dinge, die ich damals schon durch die Studentenbewegung erfahren hatte. Ich fand teilweise, du hast recht, am Anfang seiner Filme auch.
8 Stunden sind kein Tag und so weiter, diese Serien und so weiter, die waren sehr stark. Und auch hier, die hat ja im Grunde eine Parallelentwicklung da gemacht mit Der Müll, die Stadt, der Tod, wo er da im Grunde noch mehr verrissen worden ist.
Ja, das ist ja auch kompliziert, weil ich glaube, er hat mal das Thema, das Tabuthema, was Ignaz Bubis und jüdische Gemeinde in Frankfurt so auch auf dem Kerbholz hatten, hat er mal angeschnitten. Aber ich finde, er hat es so buschikos und hemdsärmelig gemacht, dass es der jüdischen Gemeinde und auch den Mossad-Agenten sehr leicht fiel, ihn ans Kreuz zu nageln als Antisemiten, was ja dann später große Mode wurde.
Ja, das Witzige ist, dass er wahrscheinlich, wenn ich so das beurteile, aber wir wollen ja nicht über ihn hauptsächlich reden, aber der hatte sozusagen, am Blick hatte so eine holzschnittartige Form, ne? der ganz grob da was rausschnitzen sehr und grob. Damit eigentlich schon gedacht und geschrieben, nur in Szenen.
Ja.
Also so und das aneinander gereiht und das auch im Schnitt schon so im Kopf gehabt. Ich glaube, das war auch seine große Produktivität. Dass er im Grunde genommen den Grobschnitt sehr schnell klappt, das hatte quasi nur in Drehbüchern geschrieben.
Ja. Wenn du so willst. Gedacht.
Und gedacht sogar, ja, genau. Ja, insofern, aber du hast ja dann letztendlich so ein weiteres Feld, weil du das ja schon seit langen Jahren verfolgst. Und das ist natürlich viel aufwendiger, um sich da in der Tiefe zu beschäftigen und auch dann im Grunde genommen rauszukriegen, wer hat im Grunde genommen Auschwitz finanziert, wer hat im Grunde genommen an den Leichen, wurde reich geworden und wie ist er dann durch den Krieg gekommen und wie hat sich das dann hinterher wieder in der Bundesrepublik dargestellt und so weiter. Mhm. Da musst du natürlich ein bisschen mehr machen und dann kommst du natürlich wieder in viel längere Erzählungen. Deswegen kommt wahrscheinlich der Umfang dabei raus, das ist sehr klar. Und dann, wenn du noch Liebe und Arbeiterbewegung und alles miteinander verbindest, du hast ja mit deinem Roman Bella Ciao das schon mal aufgegriffen, das war ja das große Liebesthema auch und der große Kampf. Ja.
Also die Unterbrechung bei mir war seltener, dass ich historisch, wissenschaftlich was nachlesen musste, sondern ich musste, um mir den Stil und die Sicht auf die Menschen wieder etwas feiner zu justieren, dann immer mal wieder in den Tolstoi, Krieg und Frieden lag, direkt immer neben meinem Schreibgerät. Dann habe ich dann wieder 2 Stunden in Krieg und Frieden gelesen und mal geschaut, wie der Meister das macht. Ich habe mir auch von ihm, auch schon in Bella Ciao, angewöhnt, kleine Teile völlig rauszuheben aus der Erzählung und die historischen Randumstände zu schildern. So bei ihm ist es immer Napoleon und der Zar und die entsprechenden Generäle, die er da beschreibt. Und dann kommt er wieder zurück ins Kleine. Fürst Nechel-Judow etc. etc. Bei mir ist das weniger, weil ich weiß, dass die Leute heute nicht so sehr die Seh- oder Lesegewohnheiten haben, jetzt ganz viel historischen Stoff zu lesen. Also ich habe weniger als er und mir manche Sachen anschließend auch wieder rausgestrichen, damit ich mehr erzählen kann, mehr Spannung und auch mehr psychologische Spannung in der Liebe erzählen kann. Und dadurch kommt dann sozusagen vielleicht das Historische, auch teilweise das Kriminalistische zu kurz. Aber das ist verschmerzbar, weil es geht eigentlich darum, dass die Menschen mit Spannung das Ding lesen.
Ja, und was mir noch auch gefallen hat, ist, du hast hier und dort eben auch für einige Personen ein Denkmal installiert. Ich denke an Emil Kallebach. Mhm. Das ist ein Name, der vergessen wird und keiner weiß, dass der Lizenznehmer war mit der Frankfurter Rundschau und der Gründer. Und diese Zeitung, wenn du sie heute anschaust, leider irgendwie etwas geworden ist, was man nicht mehr lesen muss. Aber das erinnert mich jetzt auch wiederum an die jetzige Zeit, wenn ich die Berliner Zeitung nehme, dass da jetzt gegenwärtig auch ein Medium ist, was jemand übernommen hat, der eine andere Idee davon hat. Und was mir auch sehr gefällt.
Eine Menge Druck abbekommt.
Ja, und auch der, genau. Und das auch
Holger Friedrich, ja.
Ja, genau, beschrieben hat jetzt gerade in den 80 Jahren Zeitung, da wie, wenn er das vorher gewusst hätte, hätte das wahrscheinlich gelassen, sondern natürlich glaube ich ihm das gar nicht so sehr, sondern eine gewisse Freude hat er daran, auch an dieser Reibefläche, die er darstellt. Aber das ist interessant, wie sich da der Kreis nicht direkt schließt, aber irgendwie fortsetzt. Also wir haben ähnliche Situationen, weil die DDR hat ja jetzt auch so eine eigene Geschichte.
Ja.
Ne? Dieser Übernahme und all das, was jetzt zurzeit diskutiert wird.
Ja, die Geschichte ist so, dass wir vor einem Umbruch stehen. Da ist ein Vakuum entstanden. Das BSW ist, durch welche Gründe auch immer, nicht im Bundestag. Die AfD scheint jetzt die einzige Partei zu sein, die Frieden mit Russland möchte im Bundestag. Das wird auf Dauer nicht ausreichend sein. Da wird was Neues entstehen. Zumal sich auch in der AfD bestimmte Prozesse um das Verhältnis zu Russland, aber auch um das Verhältnis zum Gaza entwickelt. Und da auch Sprengstoff drin ist, unter der Oberfläche. Es wird hier was Neues entstehen. Man spürt das richtig. Und ich glaube, dass es auch einen Umbruch in Landesregierungen geben wird. Zunächst in Landesregierungen, später auch in Bundesregierungen. Und das braucht Literatur. Das braucht Lieder. Das braucht Malerei. Also immer wenn es einen gewissen Umbruch gibt, verlangt der auch nach Futter für die Seele. Und das ist, auch als Willy Brandt Bundeskanzler wurde, hast du gemerkt, der Free Jazz blühte auf. Das war auch die Zeit von Fassbinder. Es entstanden ganz neue Gedichtformationen. Heinrich Böll war der große Preisträger in Literatur und andere auch. Und ich glaube, dass wir vor einem solchen Umbruch stehen und die braucht eine eigene neue Wissenschaft und sie braucht eine eigene neue Kunst.
Und eine neue Verarbeitung der Möglichkeiten, die heute in der medialen Welt zur Verfügung stehen.
Ja.
Deswegen hier sind jetzt ja mit dem Sender umgezogen.
Herrlich, herrlich.
Weil die Stadt hat jetzt ihre Schuldigkeit getan.
Ja.
Und meine Idee ist eigentlich, dass wir aus dem ländlichen Raum, das sind ja mindestens 50% der Bevölkerung, die müssen gestärkt wieder werden. Und das kulturelle Erbe, was da noch gepflegt wird, auch wir hatten hier Eröffnungskonzert mit den Lindenbergern, Blasmusik und so weiter, großer Truppe hier, es waren 280 Leute beim Jahreskonzert. Das sind Dinge, die von manchen natürlich so in den Städten so mit einem gerümpften Nase angeguckt werden. Aber das ist etwas, was die Menschen hier im ländlichen Bereich begeistert. Und die blicken aber auch zum Großteil hier durch, politisch. Dem musst du nicht viel erzählen. Das macht richtig Spaß, hier auch zu diskutieren und die Bodenständigkeit zu erleben. Und da mitzuhelfen, wie wir da so ein kulturelles Zentrum werden oder mindestens mal gewisse Bewegungen mit Rückenwind versehen.
Ja, gerade Menschen, die heute kämpfen, hören sich als Hörbücher Mittelalterromane an. Mittelalter, ja, so, was weiß ich, 11. Jahrhundert bis 13., 14. Jahrhundert. Das feiert ja fröhliche Urstände, weil die Leute natürlich einen Spiegel brauchen, der nicht so nahe ist. Also wenn du den Spiegel hier hast, dann erkennst du weniger an dir, wie wenn er ein bisschen weiter weg steht. Und ich glaube, dass gerade sowas jetzt hier, man spürt ja richtig, man atmet ja richtig, was hier in dieser Ordensburg für ein Leben war. Und ich glaube, dass man immer auch, das habe ich ja mit Bella Ciao versucht und auch mit diesem Roman und auch mit den nächsten beiden Bänden von Aufstieg und Niedertracht versucht, dass man immer so ein bisschen Distanz braucht, um sich zu erkennen. Man erkennt sich aus der Nähe schlechter, abgesehen davon, dass man immer mit Leser braucht und Freunde braucht, mit denen man über sich diskutiert, damit man sich entschlüsseln kann, weil die Menschen haben ja auch eingebaute Verdrängungen und Schlösser und so. Aber man kann bei einem fremden Stoff, also wenn ich jetzt hier rumgehe und ich bin ja nicht zum ersten Mal hier, mir vorstelle, was hier alles für ein Leben war, da kann ich mir auch vorstellen, wie die sich zu dir oder zu mir verhalten hätten damals. Und wenn wir da in anderen Kleidern natürlich rumgelaufen wären. Und das sagt auch was über die Jetztzeit.
Klar. Ja, ich denke, dass wir hier an einem guten Ort angekommen sind. Danke dafür, dass du dir jetzt diese Arbeit gemacht hast. Wenn wir deine weiteren Ergebnisse von dieser Richtung haben, würde ich mir überlegen, dass wir das vielleicht hier auch fortführen, aber dann als Lesung. Und
gerne,
dass wir das dann, gerne, die Lesung einfach mit der, gerne, Kamera begleiten und auch ein bisschen die Diskussion der Leute, nachdem du gelesen hast, mal herauszukriegen, um einfach auch diese Beziehung zu Stadt, Land und so weiter zu entwickeln. Es tut sich wirklich was. Ich hatte heute auch ein gutes Gespräch mit jemandem, der auch noch unterstützend tätig sein kann, dass man mit Lokalfernsehen auch wieder Geld verdienen kann. Insofern war das recht gut. Also das ist, abgesehen davon, muss ja alles in irgendeiner Weise muss ja finanziert werden.
Nein, auch wenn du, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber wenn du zum Beispiel siehst, die Bühnen, da wird oben onaniert, da finden fast nur noch Migranten statt, da ist das Thema Vogue und was weiß ich, drei oder vier Geschlechter auf einer Bühne, Thema, wenn du dann schaust, die Literatursendungen im Fernsehen. Ich nehme an, ein bisschen diese Dorn, Thea Dorn raus. Die macht das manchmal auch gar nicht so schlecht. Aber diese anderen, den wie heißt der, Schink oder wie der heißt, Schick, das sind alles Leute, die in dem Woken, der Wokenblase bleiben. Ja, die produzieren nur noch Inzest.
Ja.
Und es sind nur noch Leute, die irgendwie Woke und grüne Ideale vertreten. Deswegen braucht es sowas eben, und wenn es erstmal nur klein ist.
Ja, also vielen Dank, dass du gekommen bist und wir freuen uns auf die folgenden Ergebnisse hier.
Danke auch, dass ich da sein durfte.
Ja, doch.